Der Predigttext zum heutigen zweiten Adventssonntag steht in Jakobus 5 und lautet in den Versen 7 und 8: So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Wir können diesen Aufruf und dieses Wort sehr gut für unser persönliches Leben verstehen. Denn wir werden sehr stark in unserer Geduld geprüft, im Blick auf das Kommen des Herrn. Augenscheinlich scheint der Herr zu verziehen zu kommen. Die Welt nimmt in ihrem Wesen, in der Gottlosigkeit immer mehr zu, gewinnt die Oberhand, bestimmt, was die Christen machen sollen und was sie nicht machen dürfen. Warum greift der Herr denn da nicht ein? Kann man da nicht müde werden? Kann man da nicht matt werden? Der Jakobusbrief, er ist ja einst auch von Luther als eine strohene Epistel bezeichnet worden. Strohene Epistel im Blick auf die Gnade, im Blick auf die Erlösung durch Glauben, Glauben an Jesus Christus, weil der Jakobusbrief auch von Werken spricht, von der Arbeit des Christen, der nicht nur Hände in den Schoß legen soll und nun auf die Wiederkunft Jesu warten soll, sondern der im Laufe dieses Lebens bis zur Wiederkunft Jesu sich gebrauchen lassen soll. Advent heißt doch ein Leben in der Hoffnung auf die Erscheinung Christi und dem Ausbreiten der guten Taten, die Gott durch uns gewirkt hat. Davon können wir ja nie genug haben. Da soll doch der Tragekorb der guten Taten Überfluss haben. Denn wir gehören doch dem Herrn. Allerdings, es gibt viele Situationen, wo uns dies oder jenes nicht gelingt oder der Widerstand in der Welt dagegen arbeitet und wir glauben, dass wir uns zurückziehen müssen als Christen, das Zeugnis in der Öffentlichkeit nicht mehr geben wollen und geben brauchen. Seid geduldig, bis der Herr kommt. Der Herr kommt ganz gewiss, auch wenn wir den Zeitpunkt nicht kennen. Und wir sollen stets unser Haupt erheben, weil sich unsere Erlösung naht. Aber es gibt doch auch viele Gläubige, und ich werde uns einige Beispiele nennen aus der Schrift, wo Glaubende mit einem Hängekopf einhergehen, wo sie einfach nach unten schauen, die Probleme betrachten, sich davon gefangen nehmen lassen und andere auch noch mit hineinziehen wollen. Den Auftrag in der Welt, Menschen für Jesus zu gewinnen, völlig vergessen. Sich selbst leben wollen, sich bedauern und zurückziehen. Das gibt es. Aber mitten hinein heißt es, heb deinen Kopf hoch. Deine Erlösung naht sich. Bei unserer Schwester Stellmacher mit 98, bei anderen aber vielleicht mit 48. Deine Erlösung naht sich, vielleicht auch mit 18. Wann die Erlösung für dich persönlich aus dieser Welt in die Ewigkeit eintritt, weißt du nicht, hat sich der Herr vorbehalten. Aber sie kommt, sie kommt. Der Herr ruft dich zu einer Zeit, wo du es vielleicht am wenigsten meinst. Es geht also im Glauben an den Herrn nicht nur um den guten Anfang. Ich glaube an Jesus. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Das ist gut. Sondern es geht um den glaubenden und fruchtbaren Fortgang des Glaubens. Wir können uns ganz persönlich abfragen, wie sah unsere letzte Woche aus? War sie geprägt von der Führung durch den Heiligen Geist, geprägt zu den Taten, die Gott gefallen? Oder haben wir uns verloren in der Dunkelheit der Tage, in der Dunkelheit der Welt, in den Problemen, in den Fragen? Was redeten wir miteinander? Was bewältigten wir miteinander oder wollten bewältigen? Es geht also um einen fruchtbaren Fortgang bis hin zu einer segensreichen Vollendung. Segensreichen Vollendung, nicht nur Vollendung schlechthin. Darum seid geduldig, geduldig bis auf die Zukunft des Herrn. Auf der einen Seite sehnen sich lebendige Kinder Gottes, wahre Kinder Gottes, nach der Erfüllung der Verheißung, dass Jesus kommt, dass er uns aufnimmt in sein Reich. Wir denken ja auch an die Worte des Apostel Paulus, der da sagt, ja, ich habe Freudigkeit, abzuscheinen und beim Herrn zu sein. Also das ist eine riesige Freude in mir und ich wünschte, sie würde eintreffen. Er setzte allerdings hinzu, dass es um des Herrn Willen und der Sache, die hier in der Welt durchgeführt werden soll, es auch wichtig ist, hier zu sein. Und am Ende der Offenbarung steht ja, der Geist und die Braut sprechen, komm doch, komm. Die Sehnsucht nach dem Wiederkommen Jesu ist ja in den Kindern Gottes groß. Aber auf der anderen Seite sind wir verordnet dazu, den Glaubenskampf mitten in Advent hier zu führen. In großer Geduld. Die Dinge der Zeit zu tragen und zu ertragen und mittendrin das Zeugnis der Gnade Jesu aufleuchten zu lassen. Philipp Spitter hat ja in seinem eigenen Leben auch von Tiefen und Anfechtungen gewusst, wie jedes Kind Gottes. Und wusste, was diese Anfechtungen auslösen können. Nämlich Passivität, Verdrängung aus dem Zeugenstand und Zeugendienst. Und dann dichtete er hier ein Lied der Einladung und sagte, kehre wieder, der du dich verloren hast. Sinke reuig bittend nieder vor dem Herrn mit deiner Last. Wie du bist, so darfst du kommen und wirst gnädig aufgenommen. Sieh, der Herr kommt dir entgegen und sein heiliges Wort verspricht dir Vergebung, Heil und Segen. Kehre wieder, zaudere nicht. Wenn uns dies auch in dieser Jahreszeit im Advent passiert ist, dass wir uns haben abdrängen lassen von dem freudigen Zeugnis von Jesus Christus, dass wir nur noch hinter der vorgehaltenen Hand unseren Glauben bekannt haben, aber nicht mehr mit unserem Leben und Wort in der Öffentlichkeit, sind wir nicht allein damit. Es ging großen Gottesmännern so, dass sie lieber die Welt verlassen wollten aufgrund der Schwierigkeiten, in denen sie steckten, als weiter als gläubige Menschen über diese Erde zu gehen. Ich erinnere da an den großen Propheten Elia. Was war das für ein gesegneter Mann? Und wir könnten sagen und vielleicht uns wünschen, an seiner Stelle gestanden zu haben. Was war das für ein Werkzeug in Gottes Hand? Möchten wir das nicht auch sein? Aber dieser Mann, er kam auch an eine Grenze, wo er sich lieber zurückziehen wollte. Wo er nicht mehr vom Herrn in der Zeit der Dunkelheit gebraucht werden wollte auf dieser Erde. Und nicht mehr ein Zeugnis vom Advent Christi sein wollte, von dem Messias, der da kommt. Wir lesen ja in 1. Könige 19, dass er, nachdem er das Volk Israel zur Buße leiten durfte, dass er dann Rückschläge bekam von der Frau des gottlosen Königs Ahab, der Isabel, die ihm drohte, und sagte, so wie die Baalpriester umgebracht worden sind, werde ich dich auch umbringen. Israel war erweckt durch seinen Dienst. Elia durfte das Volk wieder in die Gegenwart des lebendigen Gottes führen, aber er selbst resignierte. Als er diese Worte hörte, da fürchtete er sich sehr, lesen wir. Er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter ein Wacholder. Und was tat er? Er wünschte zu sterben. So ein Mann Gottes. Ein Mann der Erweckung. Ein Mann, der ein ganzes Volk wieder in die Gegenwart Gottes führen durfte, wünschte plötzlich zu sterben. Das kann ja vielleicht auch in unserem Leben mal so sein. Wir hatten eine Phase, wo wir glücklich waren, ein Zeugnis von Jesus zu werden. Und dann gibt es mal dunkle Tage. Dann wünschen wir vielleicht auch, abzuscheiden, nicht mehr länger hier zu sein. Er wünschte zu sterben und sagte, es ist genug. Ich bin lange genug hier auf dieser Erde. Herr, nimm meine Seele, denn ich bin ja sowieso nicht besser als meine Väter. Er vergaß die Segnungen, die Gott in seinem Leben und durch sein Leben an dem Volk Israel sichtbar gemacht hat. Und er legte sich hin und er wurde müde und schlief ein. Das ist auch so ein Bild für die Christen unserer heutigen Zeit. Die Anfechtungen sind da und man sagt, oh Herr, wann kommst du denn? Und wenn du verziehst zu kommen, ach, nimm mich doch weg. Ich bin müde und man schläft ein. Ich sage nichts mehr von Jesus. Ich lebe auch nicht mehr mit ihm. Ich ziehe mich zurück. Ich werde mich dem natürlichen Lauf des Lebens überlassen. Aber Gott sah nicht tatenlos zu. Er sandte einen Engel und sagt, steh auf und iss, steh auf und iss. Und er fragte nochmal den Elia ab, ja sag mal, was ist denn mit dir los? Ja, ich habe geeifert um den Herrn. Ich habe Traktate verteilt. Ich habe dich bezeugt. Ich habe in der Gemeinde gearbeitet. Ich habe die Kreise geleitet, die du mir gegeben hast. Aber keiner hört mir zu. Sie haben deinen Bund verlassen, die Propheten schicken sie weg, sie wollen das Wort Gottes nicht mehr hören und sie trachten sogar danach, mir das Leben zu nehmen. Und der Herr, was sagte er? Ach Elia, du hast ja so recht, ich bedauere dich, dass du in so einem Glaubenskampf stehen musst, ist schwer, ich werde dich mal nach Hause holen. Nein, mitnichten. Mitnichten, der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und dann sollst du noch eins wissen, Elia, ich habe noch 7000 die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Seid geduldig auf das Kommen des Herrn hin. Nicht verzage, nicht müde werden. Ein anderes Beispiel. Auch ein großer Mann in der Bibel, dem das passiert ist, was uns leider allzu oft passieren kann und passiert. Er wollte auch lieber sterben, obwohl er so gesegnet war. Mose. Mose. Als er das Volk Israel endlich, nachdem er sich ja so unfähig fühlte, aber von Gott gesegnet aus Ägypten führen konnte, bis an den Berg Horeb, bis an den 50. Tag und dort das Wort Gottes auf dem Berg Horeb empfing, um es dem Volk Israel zu geben. Was geschah? Er kam herunter von dem Berg und hat gesehen, das Volk hat sich den Göttern wieder zugewandt. Ach, die waren wieder auf dem Einkaufsrummel und sind da aufgegangen bei den Festbuden und haben sich ein goldenes Kalb gemacht. Haben nichts mehr nach Gott gefragt. Aia Popeia, ja, spielten wieder in der natürlichen Welt. Oh, was war das für ein Eindruck für Mose, der da 40 Tage auf dem Berg war, Gottes Wort empfing. Er war so wütend, er zerschmiss das Wort Gottes, die Gesetzestafeln. Er war ärgerlich und Gott verstand es. Er verstand es. Und er sagte ihm zunächst als Antwort: Mose, du hast recht. Ich werde das ganze Volk vertilgen und aus dir ein neues erwachsen lassen. Aber Mose merkte, dieser Weg ist falsch. Er ist falsch. Er durfte nicht zornig sein über diese schwierige Situation um ihn herum, unter dem Volke, unter dem Glaubensvolk, denn es handelte sich um das Volk Israel, die den Gott Israels kannten. Und er bat den Herrn, diesem Volk zu vergeben. Vergib ihnen doch ihre Sünde. Und dann sagte er: Wenn nicht, dann musst du mich auch austilgen aus deinem Buch. Dann musst du mich auch austilgen. Und der Herr sagt: Nein, nein, ich tilge nur den aus, der mir nicht folgen will. Aber du sollst leben. Nein, dann tilge mich auch aus. Dann hat meine Arbeit keinen Zweck. Und was war die Antwort? Mose, es geht weiter. Geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir sage. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. Aber geh jetzt weiter. Ein wunderbarer Aufruf. Totale Resignation. Wann kommt der Herr? Wann wird er uns erlösen aus den schwierigen Zeiten? Und der neue Auftrag: Geh hin, mach weiter, mach weiter. Und es ist ja auch so, das ist auch kein Geheimnis, diejenigen, die dem Herrn dienen, und vielleicht bist du so einer davon, der sehr fleißig ist. Wer viel tut, dem wird immer noch was aufgelegt, ne? Der kriegt immer noch mehr. Die Verteilung stimmt einfach nicht. Es sind kaum welche da, die mit anpacken. Es sind immer wenige und die kriegen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und so war es bei Mose auch. In 4. Mose 11 sank Mose fast zusammen. Und er betete: Herr, wie soll das weitergehen? Wann kommst du? Wann greifst du ein? Warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Herr, wer kann denn das noch ertragen? Ich glaube, ich spreche vielleicht auch aus dem Herzen mancher unter uns, die auch so denken. Wer kann das noch ertragen? Ich gehe doch dabei zugrunde. Herr, habe ich denn all das Volk empfangen oder geboren? Ist ja ganz schön dreist, nicht? Gehören die Leute denn mir etwa, Herr, dass ich mich an ihnen aufreiben muss? Sind doch deine Leute, so hat er gesagt. So dein Volk. Ich gehe dran zugrunde an diesem Volk, was dir gehört. Hab ich denn all das Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest: Trag es in deinen Armen, wie eine Amme und ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Vätern geschworen hast? Also Herr, warum sorgst du nicht für dein Volk? Warum änderst du nicht die Situation? Es ist mir einfach zu schwer. Ich vermag das Volk nicht allein zu tragen. Willst du aber doch so mit mir handeln, sprach Mose, dann töte mich lieber. Dann töte mich lieber, wenn anders ich keine Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Ich denke, wir reden nicht so, auch wenn wir diese Worte lesen, aber wir denken manchmal so. Wir denken manchmal so, Herr, warum entlastest du mich nicht? Nimm mich doch lieber weg. Aber der Herr ist nicht auf den Vorschlag eingegangen. Er sprach zu Mose: Sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen, auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volks tragen und du nicht allein tragen musst. Mit anderen Worten, Mose, ich habe doch für dich schon vorgesorgt. Ich weiß doch Bescheid. Er könnte auch zu uns persönlich sagen, du, ich weiß über dein Leben doch Bescheid. Werde doch nicht müde. Sei geduldig auf die Zeit des Kommens des Herrn. Oder wenn wir vielleicht den Propheten Jeremia anführen, was hat dieser Mann gelitten? Was hat dieser Mann gelitten? Der hat aber nur für den Herrn gelebt, für seinen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er hat seinen Willen verkündet. Und was musste er feststellen? Er musste feststellen, dass das Volk gegen ihn war. Und das steht hier in der Schrift: Herr, du hast mich überredet. Ich habe mich überreden lassen, du bist mir zu stark gewesen und du hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jeder verlacht mich. Ich lebe als Christ in dieser Welt und doch werde ich abgelehnt. Man verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien. Das durfte dieser Jeremia erfahren und musste es erfahren, aber wie heißt es dann weiter zu ihm? Der Herr tröstete ihn und sagte, es geht weiter, sei doch nur geduldig. Und dann rief er, ja Herr, der Herr ist bei mir wie ein starker Held, darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Sei doch nur geduldig, Jeremia. Ich sehe doch deine Situation. Den Widersachern wird es nicht gelingen. Oder denken wir kurz an den Jona. Das sind ja alles Bilder, die in unserem Leben auch stattfinden können. Worüber hat sich denn der Jona geärgert in seiner Zeit? Über dasselbe, über das wir uns oft ärgern, in der Familie, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht manchmal sogar in der Gemeinde oder in dieser Welt ganz besonders. Dem Gottlosen gelingt alles. Und jetzt soll ich noch hingehen, nachdem der so frech war und mich angezeigt hat und ihm das Evangelium sagen? Ja, Jona, geh hin nach Ninive. Sag ihnen, dass sie untergehen, wenn sie nicht umkehren. Und Jona sagt, diesen Leuten, die so übel handeln, darf man nicht Barmherzigkeit geben. Und er weigerte sich. Er ging nicht hin. Und dann kennen wir die Geschichte, nicht, dass ein Fisch ihn erstmal aufnehmen musste, nach einem großen Sturm auf dem Boot, auf dem er floh und dann ins Wasser geworfen worden ist. Und nach 3 Tagen endlich willig war, sich von dem Herrn führen zu lassen. Jona, beurteile du nicht deine Zeit, sondern bleib doch bei mir. Predige ihn. Und du glaubst nicht, dass sie Buße tun? Predige ihn, du wirst es sehen. Und er predigte und sie taten tatsächlich Buße. Habe ich doch gedacht, Herr, dass du barmherzig bist. Die haben es doch gar nicht verdient. So übel, wie die hier an uns getan haben, haben die es nicht verdient. Das sind Situationen, in denen wir auch oft stehen. Einzelne Menschen gegenüber oder manchmal im ganzen Volk gegenüber. Und wir warten insgeheim auf den Untergang der Menschen und beten nicht mehr, dass sie sich bekehren, weil wir müde geworden sind. Die Geduld hat uns verlassen im Blick auf den Herrn. Geduld ist sehr wichtig. Wir haben viele Bibelstellen, die uns das sagen. Zum Beispiel Psalm 94, wohl dem, den du, Herr, in Zucht nimmst und lehrst ihn durch dein Gesetz, dass er Geduld hat, wenn es übel geht. Dass er Geduld hat. Durch Geduld werden sogar Herzen der Fürsten überredet, werden Schwierigkeiten überwunden. In Lukas 8 spricht der Herr, die Frucht, die entsteht nur durch Geduld, durch Ausharren. Nicht übers Knie brechen, nicht wegfliehen aus deinem Lebensumfeld, wo du stehst. Und Paulus schreibt auch an die Korinther, wenn wir Trost haben, dann geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt. Durchhalten. Menschen im Advent sind solche, die in ihrer Lebenssituation durchhalten, weil sie an Jesus und seinem Wort festhalten. Denn die Geduld ist auch eine Frucht des Geistes, des Heiligen Geistes. Und wenn man alt wird, dann lässt man manchmal nach, indem einem vieles gleichgültig wird. Und wie heißt es, wie schreibt dann Paulus an Titus, sage den Altgewordenen, dass sie nüchtern seien, gesund im Glauben und auch gesund in der Geduld. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat selber Geduld mit uns. Er ist geduldig. Und diese Geduld sollen wir uns schenken lassen. Egal in welcher Lebenssituation du gerade stehst, egal was du gerade erlebt hast, sei doch geduldig. Der Herr kommt nicht zu spät. Er regelt deine Situation. Er kommt auch nicht zu spät, seine Gemeinde sich entgegenzurücken. Und wenn die Trübsalzeit über diese Welt kommt, spricht der Herr auch zu den Gläubigen und Heiligen, die dabei sind. Hier ist die Geduld gefragt, nicht eure Erkenntnis, sondern die Geduld der Heiligen. Seid geduldig, wartet auf den Herrn. Wir könnten uns natürlich fragen, und das wollen wir auch noch kurz tun, warum sagt der Herr denn nicht, wann er kommt? Warum sagt er denn nicht, ich komme im Januar 2010? Ach, das wäre doch schön. Dann könnten wir uns doch so richtig schon vorbereitend darauf freuen. Alles darauf hinarbeiten. Das wäre doch gut, wenn er uns wenigstens mal den Zeitpunkt nennen würde. Und das haben ja die Jünger auch gefragt. Das ist schon legitim, wenn wir das mal fragen. Aber wir müssen auch die Antwort ertragen. Denn der Herr sagt, das gebührt euch gar nicht zu wissen. Zeit und Stunde. Das ist nicht das Geheimnis. Das Geheimnis eurer Bereitschaft liegt darin, dass ihr geduldig seid. Dass ihr nicht müde werdet, dass ihr täglich an mir festhaltet, an meinen Verheißungen, mein Wort ernst nehmt. Ich gebe euch zwar einige Zeichen, die mein Kommen ankündigen, wie zum Beispiel das Öffnen der Siegel und die apokalyptischen Geschehnisse, den Kampf des Erzengel Michaels mit dem als Drache inkarnierten Satan. Das gebe ich euch als Zeichen, Zeichen auch der großen Trübsal. Danach werde ich kommen für mein Volk Israel, aber ich werde auch kommen zuvor für meine Gemeinde. Zeit und Stunde gebührt euch nicht zu wissen, denn wenn ihr es wüsstet, würdet ihr jetzt die Flügel hängen lassen. Wenn wir wüssten, Jesus kommt in 10 Jahren wieder. Och, na dann haben wir ja noch Zeit, dann können wir noch vieles machen, uns verwirklichen. Aber der Herr sagt, nein, ihr sollt ständig bereit sein, ständig, ständig. Und diese ständige Bereitschaft setzt auch das Zeugnis der Gnade in dieser Welt frei. Ich denke hier an das Wort, und das möchte ich uns auch lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6. Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. So hat Gott gesagt. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Wozu? Wozu ist das Licht vom Advent in unser Herz hineingekommen? Dass durch uns, durch dich und mich entsteht die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Stell dir das mal vor. Durch dich soll deine Umgebung erleuchtet werden, wer Gott ist. Das ist Advent. Das ist ein Leben im Advent, eine stetige Bereitschaft auf die Wiederkunft des Herrn. Eins dürfen wir versichert sein, der Herr kommt ganz gewiss. Ganz gewiss in der Entrückung für seine Gemeinde. Er kommt ganz gewiss für sein Volk Israel, um das Friedensreich unter ihnen aufzurichten. Und wir haben auch das Zeichen, dass er bald kommt. Das ist die Sammlung seines Volkes, das 2,5 Jahrtausende keine Heimat hatte und nun wieder eine Heimat bekommen hat. Und die Schrift sagt, das tut der Herr. Zur letzten Zeit, holt er sein Volk aus allen Nationen nach Hause. Er kommt bestimmt. Aber die Frage auch an so einem Adventssonntag ist ja für uns, sind wir bereit? Durch den Propheten Maleachi stellt der Herr die Frage, wer wird den Tag seiner Wiederkunft ertragen können? Wer wird ihn ertragen können? Wer wird bestehen, wenn er dann erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge des Wäschers. Nichts Unreines kann vor ihm bestehen. Wer wird den Tag erdulden? Und er kommt plötzlich, sagt der Herr, wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird kommen des Menschen Sohn. Wer wird den Tag erleiden, die geduldig sind, die festhalten an dem Wort der Geduld? Wir hatten hier ein Beispiel bekommen noch. Ackermann, Bauer in Israel, der da wartet auf den Frühregen und Spätregen. Wir sind jetzt in der Zeit des Frühregens. Was macht der Frühregen? Der Frühregen weicht den 5-6 Monate ausgetrockneten Boden auf, damit man ackern und säen kann. Er wartet auf diesen Frühregen. Und dann wartet er auf den Spätregen. Der Spätregen zu Beginn des neuen Jahres im Februar, März, April, er bringt die Saat, die da aufgegangen ist, zur Vollreife. So wie der Ackermann wartet auf den Frühregen und Spätregen, damit er die Ernte einbringen kann, so seid auch ihr geduldig und wartet auf die Wiederkunft des Herrn. Denn wachsen und gedeihen gibt nur er. Ackern und säen können wir wohl nach dem Frühregen, aber nur der Spätregen bringt die volle Frucht. Warte bis zum Ende. Am Ende, wenn der Herr dich ruft, da wirst du noch den besonderen Segen zu der Frucht, die du bringen solltest, bekommen. Geduld im Glauben ist nötig. Werde nicht müde. Wodurch bist du vielleicht müde geworden? Der Psalmist im Psalm 6 sagt, ich bin müde vom Seufzen. Ich betrachte den Nächsten und da kann ich immer nur seufzen, den Kopf schütteln. Ich betrachte mich selbst und dann werde ich traurig. Ich betrachte meine Unzulänglichkeiten, die machen mir Not. Ich betrachte die Welt und keiner bricht auf. Ich bin müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager. Das macht müde. Und durch den Propheten Jesaja heißt es, stärkt doch die müden Hände, macht fest die wankenden Knie. Sagt doch den Verzagten, die Advent nur noch im äußeren Lichterglanz und Weltgebrauch sehen und nur noch in dieser Perspektive, wie es über die Medien angeboten wird. Sagt doch den verzagten Herzen, seid getrost und fürchtet euch nicht. Seht doch, da ist euer Gott. Er kommt, er kommt, er bringt alles in Ordnung. Und dann wird die Frage gestellt im 40. Kapitel von Propheten Jesaja, weißt du denn das nicht mehr für dein eigenes Leben? Hast du denn das nicht gehört? Der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde. Weißt du das nicht mehr? Vielleicht sollten wir diese Frage in unser Herz dringen lassen. Da, wo wir gerade müde geworden sind und verzagt und verzweifelt, vor Seufzen schwach geworden. Weißt du das nicht mehr? Er wird nicht müde noch matt. Er gibt sogar den Müden, die nicht weiterkommen, neue Kraft. Denn die auf ihn harren, kriegen neue Kraft, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und Paulus schreibt auch, und er hätte bestimmt viel Grund gehabt, müde zu werden. Ich beneide diesen Bruder nicht. Was der alles erleben musste um Jesu willen, ich beneide ihn nicht. Und ich hätte es voll verstanden, wenn er sagt, jetzt ist genug. Ich bin müde bei dem, was ich alles erleben muss. Aber was sagt er? Weil wir das Amt haben, von Gott, seine Zeugen in dieser Welt zu sein, nach der Barmherzigkeit, die uns überkommen ist, 2. Korinther 4, Vers 1, werden wir nicht müde. Weil wir so geehrt sind von dem Herrn, dass er uns gebraucht als seine Zeugen, werden wir nicht müde. Darum lasst uns Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu der richtigen Zeit werden wir ohne Aufhören ernten. Werde nicht müde. Stärkt die müden Hände. Und in der Offenbarung spricht der Herr zu einer Gemeinde und sagt, das lobe ich an dir. Ich lobe an dir, dass du nicht müde geworden bist. Wenn wir im Advent den Herrn ehren wollen, dann lasst uns im Geiste wach sein. Lasst uns aufblicken zu Jesus, die Häupter erheben, weil sich unsere Erlösung naht. Und wenn du vielleicht abgewichen bist, dann lass dir dieses Wort von Philipp Spitter zugerufen werden. Kehre doch wieder. Kehre wieder, der du dich in Ungeduld oder in geistlicher Müdigkeit verloren hast. Sinke reuig, bittend vor dem Herrn nieder und nenne ihm deine Last. Lass dich neu erfüllen mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass du in großer Freudigkeit hier in dieser Welt lebst, in der kommenden Woche, in der vor uns liegenden Zeit. Und das Letzte, manch einer fragt, ja, wie komme ich denn dazu, dass ich mehr von dem Heiligen Geist erfüllt werde? Da steht das Wort Mut davor. Du wirst mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn du Mut hast, restlos auf die Kreuzestat Jesu dein Leben zu gründen und alle menschlichen und frommen Sicherungen preiszugeben. Wenn du das tust, wirst du mehr erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn du Mut hast, mit jeder Sünde zu brechen, die der Geist Gottes aufdeckt in deinem Leben. Denn der Heilige Geist kann nicht mit unseren Sünden zusammenwohnen. Wenn du Mut hast zum völligen Gehorsam, Bereitschaft hast zur völligen Hingabe an Jesus, wirst du mehr erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wenn du Mut hast, Gott beim Wort zu nehmen und nicht so hinzudrehen, wie es dir gefälliger ist, seine Verheißungen wahrzunehmen, dann wirst du erfüllter mit dem Heiligen Geist. Wenn du Mut hast zum andauernden, anhaltenden Gebet und zur Bitte, dass du mehr von Jesus erfüllt wirst, dann wird das geschehen und du wirst mit erhobenem Haupt durch die Zeit gehen, weil du weißt, meine Erlösung ist in Christus fertig und mein Erlöser naht. Er kommt zur rechten Zeit und wird mich aufnehmen in sein Reich, aber er wird mich auch führen durch die Dunkelheit dieser Zeit zum Lobe seines Namens. Amen. Lasst uns anbeten und dazu aufstehen. Heiliger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben, dass wir dich kennen dürfen und dass du in Jesus Christus uns nahe geworden bist. Und du gehst ja durch die Reihen, durch deinen Geist und du siehst unsere Herzen und du weißt, wie voll wir sind von Erfahrungen, die uns nach unten gedrückt haben, von Erfahrungen mit den Mitmenschen, mit uns selbst, auch mit den Frommen. Und was uns alles so schwer geworden ist, wo wir müde geworden sind und keine Geduld mehr haben und bitten, dass du bald kommst und alles zurechtbringst. O Herr, wir beugen uns vor dir und bitten, dass wir doch wieder neu in der Geduld wachsen, dass wir erfüllter werden von der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir nicht mehr das menschliche, fromme Wesen in uns zulassen, unsere eigenen Gedanken, sondern uns dir ganz anvertrauen. Du hast es mit unseren Brüdern, von denen wir in deinem Wort lesen, wunderbar gemacht, sei es mit Elia oder Mose, auch mit Jeremia. Du hast sie gestärkt, dem Propheten Jesaja. Auch Jona hast du zurechtgebracht. Und so hilf doch auch uns, dass wir ablegen können, was nur das Menschliche meint, das Irdische sieht, und annehmen können, was den Blick für das Ewige öffnet. Herr, wir danken dir, dass du niemals versagst, und auch unser Leben so zurichten kannst, dass wir etwas sind zum Lobe deines Namens, dass die Erkenntnis Gottes durch uns auch in dieser Welt ausgebreitet werden kann und noch viele gerettet werden aus der Verdammnis in dein ewiges Reich, in dein Licht. Wir beten dich an und wir danken dir, dass du gesagt hast, ich komme wieder und wir warten auf dein Kommen. Amen.